Willkommen zum deutschsprachigen Programm von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Gerald Schubert. Sie hören zunächst die Wochenschau. Heftige Sturmböen, die örtlich Orkanstärke erreichten, haben in der Nacht auf vergangenen Sonntag in weiten Teilen der Tschechischen Republik zahlreiche Bäume entwurzelt und Dächer abgedeckt. Straßen- und Eisenbahnlinien waren blockiert, vielerorts fielen Strom- und Telefonleitungen aus. In Mittelböhmen musste wegen Störungen in der Energieversorgung der Notstand ausgerufen werden. Die Feuerwehr war die ganze Nacht sowie den ganzen Montag im Einsatz. 5 Menschen, darunter 3 Feuerwehrleute, wurden verletzt, Todesopfer gab es keine. Am 28. Oktober, dem tschechischen Nationalfeiertag, wurde landesweit der Gründung eines unabhängigen tschechoslowakischen Staates im Jahr 1918 gedacht. Bei der zentralen Festveranstaltung im Prager Nationalmuseum bezeichneten die Redner übereinstimmend die erste tschechoslowakische Republik der Zwischenkriegszeit als Inspiration für die Gegenwart und die Europäische Union als Rahmen, innerhalb dessen die Tschechen an das Vermächtnis der ersten Republik anknüpfen könnten. Auch wurden diejenigen Menschen gewürdigt, die sich dem nationalsozialistischen oder kommunistischen Regime widersetzt hatten. Am Abend hat Präsident Václav Havel trotz Erkrankung traditionsgemäß eine Reihe von Personen des öffentlichen Lebens für besondere Verdienste ausgezeichnet. Der tschechische Premier Wladimir Špidla hat am Dienstag in London Gespräche mit seinem britischen Amtskollegen Tony Blair geführt. Die Hauptthemen der Gespräche waren die EU-Erweiterung, die Irak-Frage, der Kauf von Jagdflugzeugen der Marke Gripen, die Emigration tschechischer Roma nach Großbritannien und die NATO. Špidla betonte die Notwendigkeit, dass der Vertrag über den EU-Beitritt Tschechiens ausgeglichen und gerecht sein müsse. Dies gelte vor allem für den momentan am meisten umstrittenen Landwirtschaftsbereich. Unzufriedene Landwirte, die gegen die Bedingungen des EU-Beitritts der Tschechischen Republik protestieren und stärkere Unterstützung von der Regierung fordern, haben am Mittwochvormittag in Prag den Verkehr vor der Regierungsbehörde blockiert. Sie überreichten Landwirtschaftsminister Jaroslav Balas eine Petition, in der sie auf die in der Landwirtschaft drohende Finanzkrise aufmerksam machten. Der Minister versicherte den protestierenden Landwirten, er werde alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel ausnutzen, um deren künftige Lage in der EU so optimal wie möglich zu gestalten. Das Tschechisch-Deutsche Frauenforum eröffnete am Donnerstag im nordböhmischen Liberec Reichenberg seine diesjährige Tagung, dessen Thema die sogenannten Beneš-Dekrete und deren Bedeutung für einen EU-Beitritt der Tschechischen Republik war. Das Tschechisch-Deutsche Frauenforum nahm vor 6 Jahren seine regelmäßigen Treffen auf und widmet sich in erster Linie der Rolle der Frauen bei der Gestaltung der bilateralen Beziehungen. Der sogenannte Gefahrenzustand, der nach der Hochwasserkatastrophe vom August in vielen Gebieten Tschechiens ausgerufen worden war, endete am Donnerstag um Mitternacht auch in Landesteilen, in denen er noch bis zuletzt in Kraft war. Dazu gehören etliche ländliche Gebiete und auch einige Bezirke der Hauptstadt Prag. Der Gefahrenzustand hatte den örtlichen Behörden größere Vollmachten verliehen, die ihnen die Beseitigung der Hochwasserschäden erleichtern sollten. Soweit die Wochenschau. Zu unserem nun folgenden Wochenendprogramm wünsche ich Ihnen viel Vergnügen. Bleiben Sie dran.
Und nun begrüße ich Sie sehr herzlich zu einer weiteren Ausgabe des Regionaljournals. Diesmal, da wir wieder den ersten Samstag im Monat haben, setzt Dagmar Keberlova ihre Quizreihe fort, mit der Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mit ihr die schönsten Städte der Tschechischen Republik, die Städte der tschechischen Inspiration besuchen und dazu noch ein kleines Geschenk bekommen können. Und wohin geht es diesmal? Die 7. und gleichzeitig vorletzte Stadt heißt Třeboň, Wittingau, die nicht zufällig zu dieser Jahreszeit ausgewählt wurde. Warum? Das erfahren Sie aber schon von meiner Kollegin, die nun das Wort hat. Das Erste, was mich an Třeboň überrascht hat, war schon bei der Anfahrt bemerkbar. Unser Fahrer musste gleich bei der Einfahrt in die Stadt plötzlich bremsen, wobei er aber gar nicht schnell fuhr. Der Grund dafür war eine der vielen Militärbrücken, die etwas schwieriger zu überqueren sind als die normalen. Es ist doch kein Krieg hier und auch kein militärischer Übungsplatz in Třeboň. Nein, das stimmt. Diese Brücken sind noch Reste von der starken Überschwemmungen, von denen Trzeboń, wenn auch nur indirekt, ebenfalls betroffen war.
Aber lassen wir unsere Begleiterin vom Informationszentrum Trzeboń, Frau Marcela Kolaschowa, zu Wort kommen, die uns als Augenzeugin Näheres zum Thema erzählen wird.
To bych vám mohla říct samozřejmě spoustu historek, protože ta doba těch povodní, což bylo asi 14 dní,
tak ich könnte Ihnen viele Geschichten im Zusammenhang mit den Überschwemmungen erzählen, weil diese Zeit uns wie ein Actionfilm vorgekommen ist. Niemand von uns glaubte, das wirklich zu erleben, aber Trzeboń blieb am Ende doch unbeschädigt. Sowohl historische Denkmäler als auch Güter blieben vom Hochwasser verschont und wir haben auch keine Opfer an Menschenleben zu beklagen. Dies verdanken wir der städtischen Verwaltung und auch den Fischern, die sich als ehrenvolle Erben des Fischers Jakub Krčín aus Jelčany erwiesen haben, sowie weitere Fischer, die das ganze Teichsystem hier in Trzeboń erbaut haben.
So sicher war es am Anfang aber doch wieder nicht, gibt Frau Kolaschowa zu. Ganze 3 Tage hätte man gezittert, ob der Damm des Teiches Svět und Rožmberk nicht bricht. Das Wasser stieg schnell und der Durchbruch war sehr wahrscheinlich. Jeder Teich hat eine Sicherheitswasserableitung, doch Svět hatte sie nicht. Warum? Weil schon vor 100 Jahren alles gleich funktionierte wie heute, sagt Frau Kolaschowa. Diese Sicherheitsableitung hätte damals, wo sie im Jahre 1890 nach einem starken Hochwasser geplant war, gebaut werden sollen. Das geschah am Ende deshalb nicht, weil diese durch die Gärten der damaligen Stadträte geführt hätten. Dann wurde doch eine Lösung gefunden, erzählt Marcela Kolaschowa weiter.
Ten bezpečnostní člověk se udělal během vlastně jedné noci, se to vykoupalo, samozřejmě byla...
Die Sicherheitsableitung wurde innerhalb von einer Nacht erbaut. Das Projekt wurde sehr schnell realisiert. Der Ingenieur Herr Šedivý wurde direkt aus dem Krankenhaus aus Tábor, wo er gerade stationiert war, mit einem Polizeiwagen mit Blaulicht innerhalb von nicht einmal einer Stunde geholt, da die Zeit wirklich knapp war. Schon einige Kilometer hinter dem Polizeiwagen war das Wasser. Bald wurde der Kanal gebaut und so wurde Trzeboń gerettet. Das Hochwasser ist lange vorbei, aber nicht für alle. So sammelte örtliche Dichter und Herausgeber Miroslav Hule Geschichten von Menschen, die er publizieren will.
Pořád to intenzivně prožívám, navíc teď teprve ex post za mnou lidi chodí.
Das Hochwasser erlebe ich immer noch intensiv. Erst jetzt kommen die Menschen zu mir mit verschiedenen Geschichten. Ich sage den Menschen, sie sollen ihre Erlebnisse in jeder möglichen literarischen Art beschreiben und ich sammle sie und werde sie publizieren.
Miroslav Hule schreibt Geschichten aus der Natur und Gedichte.
Mé košily, malinko zpustošena, v zrcadle stojí dívka a prohlíží se žena.
Eines seiner Gedichte hörten Sie soeben. Es spricht von einer Frau, Liebe und einem Spiegel, der sich tatsächlich auf dem Hauptplatz von Trzeboń befindet. Seine Gedichte sind aber weniger mit Trzeboń verbunden. Das ist mehr der Fall seiner Prosa. Und was Miroslav Hule am meisten in seinem Verlag publiziert? Die Antwort mag etwas eingebildet zu klingen.
No, hlavně vydávám sam sebe, protože se nelíp prodávám.
Am meisten veröffentliche ich mich selbst, weil ich mich am besten verkaufe. Und ich muss den Prager Verlagen keine hohen Rabatte geben. Und ich bin praktisch ausverkauft bis aufs letzte Buch. Die letzten 11 sind weg. Sonst verlege ich Dinge unserer Region. Es gibt hier sehr viel Material. Interessante Chroniken von den Gemeinden um Trzeboń und so weiter. Das letzte Buch, das ich in der dokumentarischen Reihe publizierte, ist über Strážnad Nežárkov, wo die berühmte Sängerin Emma Destin lebte, über die ich auch ein Buch geschrieben habe.
Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Schriftsteller interessiert, sollten Sie Herr Hura zufolge auch die Chance haben, ihn auf Deutsch zu lesen. Er wisse nur nicht, bei welchem Verlag seine Bücher erschienen seien. haben zu besuchen, ohne bei wenigstens einem Teich gewesen zu sein, wäre sehr traurig. Besonders zu dieser wunderschönen Jahreszeit, wo die spannendsten Dinge vor sich gehen. Und zwar werden Teiche abgefischt. So einen haben wir auch besucht, den Wirkhoff-Teich. Es war schon spät am Nachmittag und wir hatten nicht viel Hoffnung, dass wir dort noch jemanden antreffen würden. Doch ein kleiner Bursche hat uns erklärt, wir müssten einfach nur entlang des Dammes weiterfahren und da würden wir schon einen Fischer finden, der Wache hält. Und so war es auch. Dort, wo das Wasser aus dem Teich abgelassen wird, stand ein grüner Wohnwagen, aus dem an dem kalten Nachmittag Rauch zum Himmel stieg. Miroslav Binder war nicht nur ein einfacher Fischer, sondern ein Teichwächter. Was die Aufgabe eines solchen Teichwächters ist, erklärt Miroslav Binder selbst.
Je to vlastně technik, technik na středisku, který má starosti s určitým počet rybníků, má pod sebou i...
Das ist eigentlich ein Techniker, der sich den Teich von allen Seiten kümmert. Füttert die Fische und besorgt den Teich selbst. Und beim Abfischen bereitet den Teich vor, also lässt das Wasser aus und bereitet alles auf die Stunde genau vor, sodass wenn die Fischer dann in der Früh kommen, sie gleich anfangen können zu fischen.
Wie sieht denn so ein Tag aus?
Se začíná s cháňkou, kdy se ryba schání klikama, tyčkama.
Es beginnt mit dem Treiben der Fische von oben nach unten. Dann werden Zäune oder Netze aufgestellt und dann gehen die Fischer durch, nehmen die Fische hinaus, sortieren die Fische und führen sie dann weg.
Dieser Teich hat alle seine Fische behalten, denn bei einigen sind bei den Überschwemmungen weggeschwommen. Gezüchtet wurden hier an die 17.000 Karpfen und weniger andere Fischarten. Er muss unter anderem in der Nacht vor dem Abfischen aufpassen, dass keine Fische gestohlen werden. Ist man dann selbst noch Fischer, wenn man sie zum Arbeitsinhalt hat? Doch, lautet die Antwort.
Ich esse sehr gern Fisch. Und wenn ich ihn eine Woche lang nicht gegessen habe, fehlt mir etwas.
Er könne sie selber auch sehr gut zubereiten, auf verschiedene Arten, meint Teichwächter Binder. Und so wird das Wasser aus dem Teich abgelassen, bis teilweise trockene Flecken zu sehen sind. Meine etwas naive Frage, ob die Fische dadurch nicht ersticken, beantwortet Herr Binder, indem er erklärt, dass die Fische immer dem ablaufenden Wasser hinterher schwimmen. Der Nachmittagnebel und die bunten Bäume in allen Farben stimmen den Teich herbstlich und die Möwen sind genauso hungrig wie die am Mittelmeer. Dort werden sie Ratas del Mar genannt, also Meeresratten, die immer oberhalb der rückkehrenden Fischerboote zu sehen sind, wie sie auf den Fischabfall warten. Die am Süßwasser sind genauso, können den Morgen nicht mehr abwarten, ob für sie auch was übrig bleibt, bestätigt mehr der Teichwächter, von dem wir uns verabschieden und noch einen guten Fang wünschen. Und jetzt noch die Quizfrage von heute. Wie wird die südböhmische Stadt Trebon auf Deutsch genannt? Und zum Schluss noch die Gewinner der Quizfrage vom vergangenen Monat. Die richtige Antwort war Kotjera und Gocar. Kleine Geschenke der Stadt erhalten von uns die folgenden Hörer. Günther Spiegelberg aus Güstrow, Georg Pleschberger aus Villach und Kurt Geisler aus Schwäbisch Gmünd. Soweit vom heutigen Regionaljournal. Die letzte Stadt, mit der wir die Quizreihe der tschechischen Inspiration schließen werden, ist Český Krumlov Krumau, in das wir Sie am 1. Dezember Samstag einladen werden. Am Mikrofon waren mit Ihnen
Gerald Schubert
und Dagmar Keberlova. Am 2. November wird traditionell alle Verstorbenen gedacht. Viele Menschen pilgern eben an diesem Tag auf Friedhöfe, um dort Kerzen anzuzünden und Gräber zu schmücken. So verwandelt sich auch der größte Prager Friedhof Olšany, der sonst eine ruhige grüne Oase unweit des Stadtzentrums darstellt, in einen turbulenten Platz. Mehr über den Friedhof Olšany erfahren Sie im folgenden Spaziergang durch Prag von Martina Schneiberkova und Katrin Sliva.
Spaziergang durch Prag. Konzentrierte Geschichte und Kultur sowie die Lebensverhältnisse der Prager spiegeln sich in den Friedhöfen wider, die zugleich für die größten Grünanlagen in Prag, aber auch eine Art Open-Air-Galerien und Museen gehalten werden können. Ähnlich wie andere europäische Städte waren die mittelalterlichen Prager Städte mit einer Stadtmauer umgeben. Bis in das 18. Jahrhundert waren die innerhalb der Stadtmauer errichteten Friedhöfe immer einer Kirche angeschlossen. Dies gilt selbstverständlich nicht für jüdische Friedhöfe. Gemeindefriedhöfe entstanden immer in der Nähe der Kirchen, so dass fast jede Kirche über einen Friedhof verfügte. Vor den hussitischen Kriegen gab es in den Prager Städten an 135 Kirchen, davon 44 Pfarr, 25 Klosterkirchen und 66 andere Kirchen und Kapellen.
Im Jahre 1770 gab es in Prag schon 171 Kirchen und Klöster. Auf dem Gebiet der Altstadt waren bis zur Durchführung der von Josef II. Angeordneten Reformen 18 Kirchen von Friedhöfen umgeben. Bei einigen Prager Kirchen sind entweder die ursprünglichen Friedhofsmauern oder einige Grabsteine erhalten geblieben, wie zum Beispiel beim Heiligen Heinrich oder Heiligen Stephan.
Hervorragende Persönlichkeiten wurden oft in den Kirchen bestattet. Dies betraf nicht nur Könige, Adelige und kirchliche Würdenträger, sondern manchmal auch hohe Beamte, Offiziere, Universitätsprofessoren oder Bürgermeister. Die bedeutendste Grabstätte dieser Art stellen die Kirchen auf der Prager Burg dar. Die Gruft der böhmischen Könige befindet sich im Veitsdom. In der St. Georgskirche findet man zum Beispiel das Grab der böhmischen Landespatronin der heiligen Ludmila. In der Teinkirche und bei des Altstädter Rings wurde der namhafte dänische Astrologe Tycho de Brahe bestattet. Als Grabstätten dienten oft auch Krypten der Kirchen, wie in der St. Galluskirche in der Altstadt oder auch in der Maria-Viktoria-Kirche auf der Kleinseite. Bestattungen in den Kirchenkrypten wurden im Jahre 1782 von Josef II. Verboten.
Die schlechten hygienischen Bedingungen auf den Friedhöfen im Mittelalter, die mitten in den Städten lagen, trugen zur Verbreitung von Epidemien bei. Die Pestepidemien von 1680 und 1715 waren für die Errichtung der Pestfriedhöfe in der Gemeinde Olschany ausschlaggebend. Des Altstädter Friedhofs bei der noch heute stehenden St. Rokuskirche und des Neustädter Friedhofs bei der einstigen Kreuzkirche, beide im heutigen Stadtteil Žižkov.
Der heute größte Prager Friedhof, der Friedhof Olschany, ist aus dem bereits erwähnten ehemaligen Altstädter Pestfriedhof mit der St. Rokuskapelle entstanden. Der Haupteingang zum Friedhof liegt an der Vinohradská-Straße. Heute liegen auf dem Friedhofsgelände 10 Kirchen und 2 Gemeindefriedhöfe, wobei die beiden ältesten Friedhöfe längst nicht mehr benutzt werden. Die Gesamtfläche des Friedhofs Olschany umfasst 50,17 Hektar. Im April 1999 waren dort an die 112.000 Bestattete verzeichnet. Seit der Entstehung des Friedhofs wurden dort jedoch weit mehr Menschen bestattet. Man schätzt, dass es etwa 2 Millionen Menschen sind.
Für die älteste erhalten gebliebene Gruft wird die der Familie Zelenka gehalten, die 1799 errichtet wurde. Als das größte Grabmal gilt die Gruft der Familie Hedlička, die sich direkt neben dem Haupteingang befindet. Sie wird von einer Marmorplastik des Bildhauers František Gross geschmückt. Das Kunstwerk stellt den Traum des jungen Hedlička dar, in dem er Kaiser Franz Josef begegnet und ist angeblich auf Initiative der Mutter des Jungen entstanden. Das prächtige Grabmal soll die Familie ein ganzes Vermögen gekostet haben.
Der Friedhof, der heute die Nummer 1 trägt, war ursprünglich der Altstädter Pestfriedhof, der am 29. Januar 1680 von Jan Václav Olomoucký, dem Pfarrer beim heiligen Martin, eingeweiht wurde. Im Jahre 1682 wurde dort eine Kapelle erbaut, die einigen Heiligen geweiht wurde. Diese sollten die Menschen vor der Pest schützen. Zu diesen Schutzheiligen zählten der heilige Rochus, heiliger Sebastian und die heilige Rosalia. Nach der Schließung der Pfarrkirche von Olschany, der Kirche des Heiligen Kreuzes, im Jahre 1842 ist die Rochuskapelle zur Pfarrkirche von Olschany geworden. Der Friedhof Olschany wurde als Friedhof für die Alt- und die Neustadt seit 1786 benutzt.
Seit 1860 fanden keine Bestattungen mehr auf dem ersten und dem zweiten Friedhof statt. Der Friedhof ist inzwischen stark beschädigt. Einige wertvolle Grabmale gelangen es seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts, dank den Vereinsmitgliedern des Clubs für das alte Prag, zu retten. Die anderen 7 Kirchenfriedhöfe, die im Verlaufe des 19. Jahrhunderts eingeweiht wurden, dienen bis heute ihrem Zweck. Der 10. konfessionelle Friedhof wurde 1910 eröffnet. Der erste unkonfessionelle Gemeindefriedhof wurde 1896 errichtet. Der zweite, der sich im Stadtteil Stare Strašnice befindet, im Jahre 1917. Der zweite Gemeindefriedhof mit dem 10. kirchlichen Friedhof sind von den übrigen Friedhofsteilen durch die Straße Želivského getrennt.
Auf dem zweiten Gemeindefriedhof wurde neben den Militärgräbern eine russisch-orthodoxe Kirche erbaut. In deren Umgebung wurden viele Angehörige russischer Familien bestattet, die nach 1917 aus Russland emigrierten. Die Kirche wurde nach den Vorbildern von Kirchen von Pskovs und Nowgorod aus dem 16. Jahrhundert erbaut. Neben russischen Emigranten ist in der Kirche auch der tschechische Politiker Karel Kramář bestattet, der erste Ministerpräsident der Tschechoslowakei war, sowie seine Gattin Nadežda, die sich um den Bau der Kapelle verdient machte.
Unweit der Kirche findet man Militärgräber aus dem Ersten Weltkrieg, darunter das Ehrengrab ehemaliger Angehöriger der österreichisch-ungarischen Marine und Gräber der hingerichteten russischen und italienischen Legionäre. Symbolische Gräber der Prager, die während des Ersten Weltkriegs im Ausland gefallen sind und deren sterbliche Überreste nicht in die Heimat überführt wurden, findet man an der Mauer, wo Tabellen mit Namen der Toten angebracht sind und dem Ort, wo sie fielen.
Militärgräber aus dem Zweiten Weltkrieg befinden sich entlang des nördlichen Teils des 10. Friedhofs und des 2. Gemeindefriedhofs. Am westlichsten liegt der Prager Commonwealth-Friedhof, wo 198 Angehörige der britischen Streitkräfte, 9 Kanadier, 2 Australier, 14 Neuseeländer, 19 Südafrikaner, ein Inder und 9 Polen bestattet wurden. Auf dem Friedhof findet man des Weiteren einen Ehrenfriedhof für Soldaten der Roten Armee, die 1945 in Prag gefallen sind.
Eine Grabstätte der russischen Befreiungsarmee, der sogenannten Vlasov-Armee, wurde 1993 unweit der russischen Kapelle mit einem russisch-orthodoxen Kreuz gekennzeichnet. Dort wurden Angehörige der russischen Befreiungsarmee bestattet, die im Mai 1945 in Prag fielen, als sie bei der Befreiung der Stadt von den Nazis halfen und zugleich versuchten, vor der Roten Armee zu flüchten.
Der Prager Friedhof Olschany ist bestimmt einen Besuch wert, nicht zuletzt wegen der zahlreichen Kunstwerke, die die Gruft und Grabmäler schmücken. Für die Bewohner Prags stellt Olschany als eine der Grünanlagen der Stadt ein beliebtes Ziel für ausgiebige Sonntagsspaziergänge. Mit dieser Empfehlung endet unser heutiger Spaziergang durch den Friedhof Olschany. Für Ihre Aufmerksamkeit bedanken sich
Katrin Zliwa
und Martina Schneiberkova.
Und das war's für heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Aus dem Prager Studio verabschiedet sich von Ihnen Markéta Maurová. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte zahraniční vysílání Českého rozhlasu Rádio Praha. Vysílání v češtině si můžete naladit v následujících časech na těchto frekvencích. Všechny údaje jsou uvedeny ve světovém čase. V 9.30 vysíláme na frekvenci 15 255 kHz do jihozápadní Evropy a na frekvenci 2745 kHz do východní Evropy a na střední východ. V 10.30 na frekvenci 21 745 kHz vysíláme do Jižní Asie a Západní Afriky. Ve 12 hodin vysíláme na frekvenci 11 640 kHz do Severní Evropy a na frekvenci 21 745 kHz do Jižní Asie a Austrálie. V 13.30 na frekvenci 6055 kHz vysíláme do střední Evropy a na frekvenci 7345 kHz do západní Evropy. Ve 14.30 vysíláme na frekvenci 21 745 kHz do východní Afriky a Severní Ameriky. V 16.30 nás můžete naladit v západní Evropě na frekvenci 5930 kHz a v jižní a západní Africe na frekvenci 17 485 kHz. V 18.30 vysíláme na frekvenci 5930 kHz do západní Evropy a na frekvenci 7315 kHz do Asie, Austrálie a východní Evropy. Ve 20.30 na frekvenci 5930 kHz vysíláme pro západní Evropu a na frekvenci 9430 kHz pro Jižní Asii a Austrálii. Ve 22 hodin nás můžete naladit na frekvenci 5930 kHz v jihozápadní